Hallo und herzlich willkommen zur Episode am Dienstag. Das heißt heute keine Leseecke, sondern eine Folge, wo ihr nur mich hört. Waren jetzt wieder einige Gastepisoden, glaube ich, dazwischen. Vielleicht auch nicht. Genau. Ihr werdet es ja wissen, wenn ihr dem Podcast gefolgt seid, und freue mich sehr, heute über ein sehr brisantes Thema zu reden, was uns, glaube ich, auch alle angeht, also auf die eine oder andere Art. Ne? Vielleicht hat der eine oder andere das Thema auch schon gemeistert, Geld. Ne? Aber ich denke, das ist ein sehr, sehr interessantes und wichtiges Thema und nachher auch etwas, was natürlich im Patientenkontakt oft vorkommt. An dem Tag, wo ich die Episode heute aufnehme, hatte ich sehr viele Themen mit dem Patienten über Geld von ganz, ganz verschiedenen Richtungen her und habe dann ein bisschen da in der Vorbereitung mal geschaut, was mir dazu so einfällt, und wünsche euch jetzt viel Spaß damit. Genau, ich habe einiges vorbereitet und vieles auch weggelassen. Also wer heute denkt, aber da fehlen ja noch Themen zum Thema Geld, man kann das ja noch das und dieses und Zepp, ne? Ja, absolut richtig. Also ich denke, man könnte über Geld 4 Stunden reden und hätte überhaupt nicht alle Perspektiven von Geld beleuchtet. Das ist ein riesiges Thema, ne? Was man praktisch auch mit fast jedem Tool untersuchen kann, was in der Coaching-Szene vorkommt, ne? Das ist ja ein Riesenthema, ne? Also du kannst ja auch Familienaufstellungen zu machen zum Thema Geld. Du kannst mit Erzengeln zum Thema Geld arbeiten, du kannst mit Schamanismus zum Thema Geld arbeiten, du kannst mit Hypnose zum Thema Geld arbeiten, und jedes Mal kriegst du wieder einen anderen Aspekt. Ne? In der Medizin, ne, selbstverständlich spielt Geld eine Riesenrolle, ne, in den ganzen Apparat, der dahinter steckt, die Leute wollen bezahlt werden. Ne? Also in Gespräche mit Gott zum Beispiel, das fand ich immer wieder einen sehr interessanten Teil, hat er gesagt, stell dir mal vor, von heute auf morgen wären alle Leute für immer gesund. Was dann los wäre, also wie viele Leute ihren Arbeitsplatz verlieren würden, wäre immens, ne? Also, ja, so gesehen ist Geld also wirklich auch von, sage ich mal, von das Beste auf dem Planeten, je nach Sichtweise, bis das Schlimmste, ist irgendwie auch alles dabei, ne? Grundsätzlich kann man vielleicht sich auf das einigen, dass es ist wie eine Art von Messer, ne? Es hängt mehr davon ab, wie ich es benutze. Aber auch da entscheidet natürlich nachher die Sichtweise auf das, auch nachher den Umgang, und hat damit natürlich wie Folgen. Ne? Und nachher im Prinzip gibt es auch bei jedem großen Konstitutionsmittel in der Homöopathie die Untersuchung, ne, sozusagen, wie derjenige mit Geld umgeht oder wie der Bezug zu Geld ist. Manchmal auch sehr indirekt, ne, über bestimmte andere sekundäre Themen. Aber das ist etwas, was man in der Praxis, denke ich, wenn man wach ist, mit dem Thema wirklich 1 bis 2 Mal am Tag nachher auch hört. Ne? Mit verschiedenen Aspekten davon. Ne? Kinder fragen ja nicht direkt nach Geld, sondern eigentlich mit dem, also nach dem, was man mit Geld kaufen kann. So ist es auch ein Thema. Familien sind ja extrem stark geprägt in der Regel von dem Thema. Ne? Also das ganze Systemleben dreht sich mehr oder weniger ja immer wieder um das. Es gibt ja kaum Aspekte im Alltag einer normalen Familie, sag ich mal, die sich jetzt nicht ausgeklinkt haben, aus dem, was nicht mit Geld zu tun hat. Und allein schon in der Mietwohnung wohnen hat mit Geld zu tun. Ne? Oder dass ich jetzt eben keine Miete mehr zahle, dann hat es, sag ich mal, früher mit Geld zu tun gehabt. So, ne? Und dann muss ich ja trotzdem immer schauen, fürs Eigenheim habe ich jetzt nicht, aber da muss man ja trotzdem immer noch sehr viel schauen, und Investment und Steuern und Instandhaltung und so. Ne? Also, ne, und allein, dass so ein Haus läuft, braucht permanent Geld. Ne? Also wenn ich irgendwo wohne, verbrenne ich einfach permanent Geld. So. Und das kann man natürlich jetzt gut und schlecht finden, darauf gehen wir heute in der Folge zum Beispiel auch nicht ein. Ne? Wir gehen auch nicht ein auf gewisse energetische Aspekte von Geld und so weiter, sondern wir bleiben halt ganz mit der Homöopathie und was die Homöopathie so betrifft und was vielleicht auch im Patientengespräch nachher eine Rolle spielen kann. Ich denke, so sprengt es uns nicht den Rahmen. Ansonsten können wir mal eine große Sonntagsmartinee zum Thema Geld vorschlagen. Genau. Ich habe schon ein paar Mal darüber nachgedacht. Ich habe nämlich ein paar Mal Nachrichten auch bekommen. Gerade jetzt auch zu meinem Projekt dieses Weiterbildungsfach-Podcastes. Ne? Da habe ich verschiedene Nachrichten bekommen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Also erstmal wurde ich 2-3 Mal angemacht. Ne? also ich nehme jetzt mal nicht die Kritiker mit ein, ne, die Kritiker der Homöopathie, die mir sowieso vorwerfen, dass ich Homöopathie nur aus einem einzigen Grund mache, nämlich um Geld zu verdienen. Wo ich denke, wow, also wenn das ein Vorwurf ist, also selbst wenn es so wäre, ich meine, wie viele Leute auf dem Planeten machen irgendwas, um Geld zu verdienen? Also mal abgesehen davon, dass es natürlich überhaupt nicht stimmt. Ne? Aber nehmen wir den mal raus. Ne? Plane ich jetzt hier diesen Fachweiterbildungspodcast. Und da ist mir also von mehreren Leuten persönlich zugetragen worden, dass ich den verdammt nochmal gratis machen soll, weil Weiterbildung und Bildung sollte nichts kosten. Das ist erstmal ein hehres Ziel. Ich bin auch so in die Homöopathie gestartet. Ich fand zum Beispiel auch, dass Gesundheit nichts kosten sollte. Finde ich auch. Ne? Ich finde überhaupt, ehrlich gesagt, aus meinem hochpsychischen Dasein in meinem Leben, ich finde auch Glacé sollte nichts kosten, ehrlich gesagt. Ich finde, Eiscreme ist so eine Grundbasis des Lebens. Ich verstehe nicht, warum ich dafür Geld zahlen muss. Ne? Oder Spaß beiseite. Ne? Warum muss ich auf dem Land, wo ich wohne, auf einem Planeten, den ehrlich gesagt niemand gehört, warum muss ich da Geld bezahlen, dass ich irgendwo wohnen darf? Ne? Oder Wasser, was ja ein Allgemeingut der Welt ist. Warum besitzt es jemand, wo ich Wasser, wo ich Geld für bezahlen muss? Ne? Also diese Anforderung kann man ehrlich gesagt ja an alles stellen. Ich finde zum Beispiel auch, dass Kerzen für mein persönliches Leben so wichtig sind, dass ich auch finde, das sollte nichts kosten. Ich verstehe das nicht, warum sich da jemand bereichert an dem, dass es mir daheim schön geht. Ne? Also wir haben einerseits die Vorwürfe, die mich erreicht haben, also jetzt nicht viele, aber auch das. Ne? Hey, der macht das hier nur für Geld. Ne? Wo ich dann denke, sind das die Leute, die sonst immer alles gratis arbeiten, was ich gar nicht als Wertung meine, ne? Wer sich das leisten kann oder wer sich das Leben so eingerichtet hat, dass er gratis arbeiten kann, finde ich fantastisch. Also, ne? Ich habe das oft gesagt, wenn ich mal so viel Geld verdiene mit irgendwas, keine Ahnung, ne? Die utopische Lotto gewinnen, gut, ich spiele kein Lotto, so wird das nichts, aber ne? Wenn ich den mal hätte, also ich würde auch dann einen Fonds machen, ein Stipendium geben. Ich habe mir schon oft überlegt, was ich dann damit Gutes tun könnte, wenn ich viel mehr Geld hätte. Und dann würde ich sicherlich auch die Preise in der Praxis senken. Ich meine, brauche ich es ja nicht mehr. Warum soll ich den Leuten mehr Geld nehmen, als ich brauche? Wenn mir gar nicht in den Sinn kommen. Ne? So, also insofern gebe ich denen natürlich auch recht. Also absolut. Ne? Ich verstehe das. Ich verstehe die hehren Ziele. Ich sehe das auch so. Ich finde auch, dass grundsätzlich Bildung erstmal gratis sein sollte. Der Podcast, den ihr gerade hört, ist ja kostenlos für euch. Also kostet höchstens eure Zeit. Da kommen wir auch noch zu. Aber er kostet ja nichts. Ne? Insofern ist es ja auch nicht so, dass ich jetzt irgendwelche, sag ich mal, geheimen Illuminatenwissen irgendwie verberge und vor irgendeine Paywall setze. Genau. Auf der anderen Seite ist das ein Thema, was den Podcast von Anfang an begleitet. Nämlich es gibt auch die Fraktion, die immer gesagt haben, Marvin, und auf gar keinen Fall wirst du in deinem Podcast kostenlose Inhalte stellen, die das Niveau haben von Ausbildung, Weiterbildung oder so. Also es gibt genau das Gegenteil auch. Leute, die ja damit Geld verdienen. Ne? Also wenn ich jetzt das schaffen würde, den Podcast so gut zu machen, dass der inhaltlich das Niveau hätte, dass man einen Teil der Ausbildung darüber machen könnte, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass ein reiner Podcast das schaffen kann. Es braucht ja viel mehr, um ein guter Homöopath zu werden, als irgendwelche, sag ich mal, Inhalte. Aber ne, schon nur, wenn ich es schaffe, keine Ahnung, das Intensivseminar der SAI zu konkurrenzieren mit einem richtig geilen Vortrag hier auf dem Podcast, ne, dann würden natürlich einige denken, ja, ich kann jetzt 500 Franken bei der SAI bezahlen oder ich höre das bei Marvin kostenlos im Podcast. Schade SAI, ne? Und da würde man natürlich dann, je nachdem, ne, auch Leute konkurrenzieren. Und die haben ja auch geschrieben, ne? Jetzt schon vor 4 Jahren, wo ich damit gestartet bin, kamen dann so die ersten, ja, aber bitte keine und da und das nicht. Ne? Also, und deshalb meine ich, von links nach rechts habe ich alle Nachrichten bekommen und finde das auch super. Und natürlich im Herzen bin ich jemand, der es dann versucht, allen recht zu machen. Deshalb ist der Podcast sowohl kostenlos als auch inhaltsfrei, also was Weiterbildung betrifft. Ne? Und der Weiterbildung-Podcast ist natürlich mein gutes Recht, das selber auch zu machen. Und dann wäre es, also dann muss man ja auch, also ich finde, das ist auch fair, wenn man dann dafür was nimmt, nicht im Hinblick auf denjenigen, der was bezahlt, ehrlich gesagt. Ne? Ist nicht, dass man sagt, ja, weißt du, meine Weiterbildung, die ist so gut, da musst du halt auch was für bezahlen. Ne? Das meine ich gar nicht, sondern es ist fair im Hinblick auf alle anderen, die vielleicht davon leben. Ne? Weil ich kann mir ja einen Lenz machen, ich brauche den Podcast ja nicht. Ist ja nicht, dass ich das Geld brauche, was ich damit verdiene. So ist auch fair, dass man sozusagen Dinge nicht kostenlos raushaut und damit andere Leute, die das vielleicht davon leben, dann auch damit ruiniert, indem man sagt, ja gut, ich kann es dann beim XY kann ich's kaufen oder ich kann es bei Marvin gratis haben. Glücklicherweise unterscheidet sich eine Homöopathie das ja noch sehr gut. Also nur weil XY jetzt denselben Inhalt macht wie ich, heißt es ja noch lange nicht, ne, dass sich das dann gegenseitig widerspricht. Deshalb denke ich, ist da auch nicht die Gefahr, wenn ich jetzt alles da kostenlos hochladen würde, dass niemand mehr in irgendwelche Weiterbildung geht. Also das halte ich auch für sehr weit hergeholt. Also, aber es wäre sozusagen fair gegenüber den anderen Institutionen. Und es ist ja auch so, dass nachher der Podcast ja auch Kosten verursacht, also nicht nur meine Zeit, die ja eventuell auch vergütet werden möchte, sondern solche Podcaster haben ja dann auch noch Vorbereitungszeit und gerade der Weiterbildungspodcast, der braucht nochmal ein viel anderes Hosting, der kostet also wirklich auch Geld, ne, in den Produktionen. Insofern ist natürlich auch die Sache sozusagen sagen, ja, du musst den Weiterbildungspodcast kostenlos machen, ist natürlich am Schluss dann auch sozusagen die Aufforderung, dass ich meine Arbeitszeit auch kostenlos zur Verfügung stelle, meine Vorbereitungszeit und die Hostingkosten, die der Podcast verursacht, auch selber trage. Also das heißt, er wäre dann sozusagen für dich, lieber Hörer, kostenlos, aber mir würde jetzt ja einen Haufen Geld kosten. Genau. Also das war auch so ein Thema, wo ich schon öfter darüber nachgedacht habe, dass das wirklich auch das Schöne ist in der Homöopathie, dass das wirklich auch die gesamte Bandbreite abbildet. Und deshalb habe ich jetzt da mit dem praktischen Beispiel auch die ausgeholt. Dann ist es nicht nur Theorie, dass man das in der Praxis eben auch hat. Ne? Diese verschiedenen Seiten von Patienten, ne? Von Nux Vomica, der nur für sein egoistisches Erfolg, Geld, für sein dickes Auto arbeitet, ne? Um mal ein Klischee zu bedienen, wohingegen wir selbstlose Persönlichkeiten haben, ne? Kratzynosinum, Kausticum, die dann im Prinzip, wenn sie sobald die Geld haben, das wieder loswerden wollen, möglichst schnell an irgendjemanden, der es verdient, ne? Im Fall von Kausticum an irgendjemanden, wo er retten kann, im Fall vom Karzinosin in irgendwelche Tierrettung, Tierpflege, Tierschutzvereine und so weiter, ne? Und in anderen Fällen dann von anderen Themen, ne? Und da ist natürlich dran alles richtig, ne? Also das ist ja eine Sache, die mir unglaublich wichtig ist, dass wir da weder den einen noch den anderen verurteilen, also weder der von mir sagt, du musst das gratis machen, noch du darfst auf gar keinen Fall das gratis machen. Ne? Beide haben aus ihrer Sicht recht, beide sind individuelle Facetten unserer tollen Menschheit und beide haben natürlich auch ihre Daseinsberechtigung und bilden damit natürlich auch die Polaritäten. Und Menschen sind ja oft so vielseitig, ne? Dass sie oft auch bestimmte Dinge sozusagen in dem einen Bereich fordern oder machen, ne? Und dann in einem anderen Bereich wiederum ja auch ganz anders umsetzen. Also viele Menschen sind ja gar nicht so monothematisch, dass sie jetzt sagen, ja, ich mache dann alles gratis, ne? Also es gibt ja ganz oft auch, dass Leute sagen, ja, das sollte gratis sein, aber selber, ne? Selber gehen sie auch nicht gratis arbeiten. So, ne? Ja, das heißt also nicht, dass man sagt, also ich arbeite nur noch für Geld, ne? Gratis mache ich gar nichts mehr. Wobei auch das finde ich, gerade als Homöopathen die inneren Haltung zu bewahren, dass das nachher das Individuelle vom Patienten ist und auch, dass man das nicht bewertet. Weil sobald ich anfange, den Patienten zu bewerten, na, das ist ein geldgieriger Affe, ne? In dem Moment habe ich ja keine Chance mehr, ihn in seiner Individualität zu verstehen und vielleicht auch das Thema herauszufinden, warum ihm denn Geld so wichtig ist. Ne? Oder vielleicht nachher auch als Schattenthematik bei mir hinzuschauen, was ist denn mein Geldthema? Und da kommen wir zu einem wichtigen Thema, was ich recht interessant finde, was mir sehr aufgefallen ist, gab es so eine große Phase, wo ich auch sehr viel in Kontakt war mit diesen armen Heilern. Also ich habe fast gesagt, ich weiß nicht genau, ob es wirklich ein Archetyp ist, aber diese, ich bin also großartige Heiler, die ich kennengelernt habe, die bettelarm sind und zwar nicht selber entschieden. Also wenn man das selber entschieden hat, ne? Das war so eine Phase und relativ kurz danach gab es dann genau das Gegenteil. Plötzlich gab es dann da Heal Summit und was nicht alles und plötzlich kamen da die ganzen reichen, steinreichen, internationalen Popstars, der Heiler auf den Weg, ne, Dispenza und wie sie alle heißen, ne, die dann da plötzlich da Millionenauflagen hatten auf ihren Büchern und Seminare verkauft haben bis zum Abwinken, ne, wo ja dieser, sag ich mal, sehr kommerzielle, bis hin zu, dass ich irgendwann in irgendeiner Gruppe gelandet bin von High-Price-Coaching, oder wo man dann 1:1 betreut wird von einer Person, die 600.000 Franken im Jahr von dir nimmt. Ich dachte, okay, wow, ich muss umsatteln. So, also da brauche ich nur noch einen halben Patient pro Jahr. Also da gibt es ja auch wirklich alles da draußen. Und was ich aber oft gesehen habe, ist diese dieser Archetyp des armen Heilers, ne? Und dem als Gegenentwurf oft der Vorwurf auch, der verdient mit kranken Menschen Geld. Ne? Also das, was ja grundsätzlich immer wieder so sowohl über dem Gesundheitssystem schwebt, aber auch zum Beispiel über dem Religiösen steht. Also das ist ja auch etwas, was man immer wieder hat. Ne? Wenn Priester irgendwie mega reich sind oder so, ist ja auch komisch. Also es gibt so gewisse Berufe, wo man immer das Gefühl hat, ne? Auch selber, sollte der 2 Ferraris haben, so, als Homöopath, ne? So, ist das der Richtige, ne? Aber am Schluss, wenn man sich zurücknimmt und denkt, das ist Individualität und der kann ja machen mit seinem Geld, was er will und wenn er erfolgreich ist und den Leuten hilft, im günstigsten Fall sie eben nicht betrügt und dafür viel Geld verdient, ja, wo kann er kaufen, was er will? Wer bin ich, ihm das vorzuschreiben oder nachher zu bewerten? Auch da gibt es auch kein richtig-falsch, ne? Man darf natürlich auch bewerten, warum nicht, ne? Ich bin ja als Therapeut auch nur ein Mensch, aber gerade, dass man das immer wieder trennt, wenn man nachher dem Menschen versucht zu helfen, dass man ihn ja nicht versucht zu überreden, ja, weißt du, musst jetzt da, oder auch andersrum, dem armen Heiler, das sehe ich nämlich auch, dann immer wieder, dass man dem auch Vorwürfe macht, ja, du musst halt deine Glaubenssätze zu Geld abarbeiten, ja, du musst halt schauen, du musst aus der Verstrickung von deiner Mutter rausgehen, ne? Und dann kommen dann manchmal so auch Leute, die wenig Erfolg haben in der Praxis, die dann seit Jahren an ihren Glaubenssätzen arbeiten und seit Jahren Erfolgsmantras machen oder Essenzen einsprühen für das oder ich weiß nicht was, alles machen. Ne? Und das aber, wenn man nachher tiefer fragt, irgendeine Art von Schuldgefühl eben auch dran ist, in beide Richtungen. Ne? Also einerseits schuldig sich fühlen, wenn sie viel Geld haben. Hatte ich letztens wieder eine Patientin, die gesagt hat, sobald sie mehr Geld hat, als sie braucht, muss sie das auch gerade loswerden, sie erträgt das nicht, also drückt sie. Ne? Wo man wirklich sieht, der Patient leidet wirklich unter dem Thema, wo auch immer das nachher herkommt. Auf der anderen Seite aber auch dann ständig Patienten gratis behandelt, sich nicht traut, eine hohe Rechnung zu schreiben, das nicht in Rechnung stellt. Ne? Und das ist nachher eben auch etwas sehr Individuelles. Ne? Ich bin ja auch Mentor für die jungen Studenten und wenn die mich fragen, ja, was soll ich für einen Stundenlohn nehmen, sage ich immer den du auch selber bezahlen würdest, wenn du zum Homöopathen gehst, immer der beste Stundenlohn. Ne? Wie viel würde ich selber ausgeben für eine richtig gute Begleitung von meinem Homöopathen? Und das ist natürlich noch länderunterschiedlich, aber dann nimm das und stell die Rechnung, die du auch selber bezahlen wirst. Wenn du selber eine Rechnung stellst, wo du selber denkst, die würde ich auch nicht bezahlen, dann stell sie nicht. Das mache ich zum Beispiel sehr oft selber in der Praxis. Besonders in akuten Fällen, wenn ich selber denke, also der Fall ist echt überhaupt nicht gelaufen, da verrechne ich auch nicht. Da kriegt der genau gar keine Rechnung. Weil, nicht, weil es nicht gerechtfertigt wäre. Ich hätte alles Recht der Welt, eine Rechnung zu schreiben, wenn der Fall nicht gelaufen ist, weil ich werde nicht nach Leistung bezahlt. Aber ich will dafür kein Geld. Genau, ich schweife ein bisschen ab, aber ich hoffe, dass so ein bisschen diese Energie dann auch in die Episode kommt und ich denke, das gelingt ganz gut, dass man auch vielleicht selber so ein bisschen mal reinspürt, wie ist dann mein Thema mit Geld und so weiter. Das werden wir aber nicht mehr vertiefen, aber ich glaube, wir sind jetzt schön drin. Interessant ist, wir gehen jetzt mal ein bisschen auf die Realität ein, also was hat denn Geld mit Homöopathie, jetzt sage ich mal, im Wirtschaftsteil überhaupt zu tun und die Realität ist nämlich, dass von den großen Alternativmedizinen in der Schweiz ist die Homöopathie die günstigste. Und die am wenigsten Umsatz im Jahr generiert. Das sieht man daran, dass man an der höheren Fachprüfung muss man so ein paar Sachen einreichen. Man muss gewisse Patientenzahlen generieren, man muss Patientenstunden generieren. Man muss auch Umsätze vorweisen, man muss AHV-Auszüge ausweisen. Je nachdem muss man irgendwie beweisen, wie viele Patienten hatte ich, wie viele Patienten habe ich behandelt. Und dort kann man sehr, sehr gut sehen, dass wir als Homöopathen null Chancen haben gegen TCM und auch die TEN. Also traditionelle europäische Naturmedizin, glaube ich, ist der richtige Begriff. Ne? Die drei großen, die jetzt für die eidgenössische Prüfung sind. Und dort kann man es einfach sofort sehen, dass die Homöopathen mit allem einen Nachteil sind. Die verdienen am wenigsten Geld, die können am wenigsten Stunden aufschreiben und dadurch hätten sie es am schwierigsten, überhaupt erst zur höheren Fachprüfung zugelassen zu werden. So, einfach mal jetzt pauschal gesagt. Ne? Das heißt auch, dass so gerade im Anfangszeit eine Praxis in Homöopathie aufzubauen, wirklich sehr, sehr schwierig ist. Das hat sehr viele verschiedene Gründe. Aber per se kann man mal sagen, der Homöopath verdient in diesen ersten Jahren, bis er zur höheren Fachprüfung zugelassen worden ist, am wenigsten Geld, kann am wenigsten Patienten aufschreiben, Stunden, also Patientenstunden aufschreiben und braucht viel, viel mehr Patienten, um dasselbe zu erwirtschaften, was TEN und TCM schaffen. Und damit ist Homöopathie schon mal, was das angeht, keine sehr teure Medizin. Das heißt ja nicht, dass das beim Patienten dasselbe Gefühl erweckt. Das hängt ja auch sehr viel ab davon, wie viel die Versicherung für was zugibt und was sie bezahlt. Aber das ist erstmal interessant zu wissen. Das Zweite ist, dass die Medikamente von der Homöopathie zu den günstigsten gehören, gerade wenn man sie in den C-Potenzen abgibt und in der wenigen Wiederholung. Auch die LM-Potenzen, wenn man sie stark verdünnt mit so einer großen 30-Milliliter-Flasche, ist auch eine günstige Medizin. Also egal, wie ich die Homöopathie anwende, selbst wenn ich es zweimal am Tag geben würde für eine Weile, wäre das immer noch im Vergleich mit vielen anderen Medikamenten unglaublich günstig. Ich meine, guck mal, was so eine Ernährungsergänzungszeug kostet. Wie viele homöopathische Flaschen du dafür kaufen könntest und wie lange die halten. Ich meine, guck mal an, von welchem Herstellungsjahr euer Arnika C200 ist, das ihr zu Hause habt. Und wie lange euer Vitamin C-Präparat gehalten hat. Also darf man natürlich auch nicht vergleichen. Medikament, Vitamin C ist jetzt ja kein Medikament in dem Sinne, aber zu schauen, was, wenn man sozusagen, was gehört zur Homöopathie-Therapie und die Medikamente anschaut, dann ist das auch eine sehr, sehr günstige Medizin. Das teuerste ist tatsächlich die Zeit des Homöopathen, ehrlich gesagt. Ne? Das ist natürlich auch, soll jetzt ja auch gar kein Gejammer sein oder irgendwas. Ne? Nicht, dass man mich da falsch versteht, aber wenn wir in die Realität gucken, Geld mit Homöopathie und diesen Wirtschaftsteil angucken, sind wir eine sehr günstige Therapie. Und wenn, hoffe alle, die zuhören, wissen ja, was mit Homöopathie unter Umständen, wenn man die richtigen Mittel findet, eben auch möglich ist, was man damit erreicht, mit den wenigen Stunden, die es nachher braucht, selbst wenn ich eine vollständige Anamnese mache mit 2 oder 4 Stunden und dann ein Mittel gebe, wo der Patient 3 bis 6 Monate eine Verbesserung hat und dann kommt er 2-mal im Jahr und nimmt dann, sagen wir, 4-mal ein XM. Kann man ja mal ausrechnen und schauen, was man bei anderen Therapeuten in der, also um auf denselben Effekt zu kommen nachher, ne, mal abgesehen davon, dass man dort viel öfter gehen muss, meiner Erfahrung nach, oder viel mehr nehmen muss, je nachdem, ne, kommt man mit dem Budget, was man beim Homöopathen lässt, meistens bei anderen Therapeuten gar nicht hin. Ne? Also das finde ich immer einen sehr interessanten Fakt und hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Ich habe immer gedacht, ja, Homöopathie wird sich einen großen Teil machen, aber in Alternativmedizin von den Versicherungsauszügen auch in der Schweiz ist die Homöopathie von den, sag ich mal, großen Sachen die günstigste. Ne? Dasselbe gilt eben für die Medikamente, vor allem wenn man mit C-Potenzen arbeitet und Fälle hat, die relativ gut laufen. Die kommen 2 bis 4 Mal im Jahr und nehmen 4 bis 5, 6, 8 Dosen oder so. Ne? Das ist ja, wenn man diese Kosten separat anschaut, kein Vergleich. Ne? Gerade wenn man natürlich mal wieder so eine Arztrechnung kriegt oder eine Zahnarztrechnung bekommt. Ne? Also der Sohn war letztens da für einen Zahn zu flickern für eine Stunde und hat 500 Franken kostet das, oder? Wie lang der Patient bei mir sein kann für 500 Franken? Da kann ich den Dreivierteltag bespaßen, oder? Und habe nicht nur in Anführungsstrichen seine Zähne behandelt. Gut. Anderer Teil, den man angucken kann, der sehr, sehr wichtig wird, da kommen wir auch wieder ein bisschen weg vom Thema Geld als solches, ne, ist dieses Zeit tauschen, Lebenszeit tauschen gegen Geld. Ne. Im Prinzip ist das ja, gerade wenn man ein bisschen tiefer einsteigt, oft das große Thema, ne, wie viel Lebenszeit gebe ich für wie viel Geld her, das heißt ja auch Stundenlohn zum Beispiel, ne. Also Geld ist meine Lebenszeit nachher wert. Ne? Würde ich auch nicht weiter vertiefen. Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, da mal drüber zu schauen, wie sind wir eigentlich in so einer Kultur geworden, wo Geld, also Lebenszeit gegen Geld tauscht und wo man auch die eigene Lebenszeit nachher irgendwann berechnet, ne? Wo man in diesen State kommt, wo man sagt, ja, also wenn ich jetzt 1 Stunde in der Praxis bin, verdiene ich so viel Geld, wenn ich daheim staubsauge, verdiene ich nichts. Ne? Und dann plötzlich da Wertigkeiten entstehen, wo eine Hausfrau, ne, immer wieder, ich das höre, sich wertlos fühlt, weil sie kein Geld verdient oder andersrum nicht gewertschätzt fühlt, weil sie eben kein Geld verdient. Also das heißt, diese Geld gegen Lebenszeit tauschen oder Lebenszeit investieren in Kindererziehung, in den Garten, in Dekorieren von der eigenen Wohnung, in Kochen für die Familie, ne? Was alles kein Geld bringt, ne? Wo da oft auch, wenn ich das über längere Zeit mache, eine gewisse Unzufriedenheit entsteht. Das ist sehr interessant und ihr werdet merken, dass das in der Praxis, oder ihr habt es bereits schon gemerkt, wenn ihr Therapeuten seid, wirklich einen sehr, sehr zentralen Teil ausmacht, wo mir wie bewusst wird, die Patienten, dass die viel unter genau diesen Themen leiden, Wertlosigkeitsgefühl, Selbstwertmangel. Und da kommt immer wieder dieser Wert mit rein. Und wenn man dort lang genug bohrt mit dem Geld, mit dem Thema, mit dem Wort Wert, dann kommt auch oft eine der Zwischenstationen oder sogar manchmal am Ende kommt man dann aufs Thema Geld wieder zu sprechen. Also auch ein hohes Selbstwertgefühl hat nicht selten auch mit dem zu tun, was ich verdiene. Oder wie erfolgreich ich bin, was ich wieder messe an dem, wie viel Geld ich dafür bekomme oder wie viele Patienten ich habe. Die, die mich jetzt schon ein bisschen besser kennen, sehen, welche Richtung wir da nehmen, vom Miasma her, Richtung Psora. Ne? Das hat auch viel mit dem zu tun. Aber das ist etwas, wo ihr in der Praxis viel habt und auch, wenn ihr dann da näher bohrt und die Arzneimittel zu dem kennt, zu dem Thema Geld, ne? Dann sowohl auch zum Beispiel Arzneimittel findet, die dann gut mit Geld umgehen können, die schlecht mit Geld umgehen können, die sehr geizig sind oder die sehr geizig sind für sich selber, aber anderen sehr großzügig sind, für sich sehr großzügig sind, aber anderen sehr geizig sind, die verschwenderisch mit Geld umgehen, die impulsiv mit Geld umgehen. Da machen wir gleich noch einen ganz, ganz Mini-Ausflug in die Miasmen. Oder auch, für was geben die Leute Geld aus? Das frage ich sehr oft, ne? Wenn Kinder zum Beispiel zu mir kommen, sage ich, und, was machst du mit deinem Taschengeld, was kaufst du gerne? Darüber kann man Typen auch wirklich sehr, sehr gut erkennen, weil es einfach so ein zentrales Thema ist. Ne? Und ich glaube eben auch, um den Ausflug auch nochmal zu machen, dass auch für uns Therapeuten das sehr, sehr wichtig ist, das hat fast so die Brisanz, ne? Also bei den Studenten sehe ich es immer, es sind zwei Themen, worüber die Studenten Mühe haben, mit dem Patienten zu reden. Das eine ist Sex, das andere ist Geld. Auch das hat ja eine Verbindung, ne, wie wir alle wissen. Gut, ich hoffe, ich langweile euch nicht mit dem Thema oder habe wahrscheinlich auch schon den einen oder anderen getriggert und verloren. Ich weiß, ich habe vor 2 Jahren schon mal eine Geldfolge aufgenommen. Das war eine der kommentarstärksten, ne, vor allen Dingen negativ. Ne. Also das ist wirklich auch ein hartes Triggerthema für sehr viele Leute in beide Richtungen. Ne? Also auch Leute, die viel Geld haben, sind dann oft auch getriggert, wenn man das zu schlecht redet und so weiter. Ne? Ich finde es ganz wichtig, ne, wenn wir nochmal persönlich werden, ne, ich finde es ganz wichtig, dass man sich als Therapeut oder generell als Mensch, wenn man viel Geld hat, immer auch fragt, für was gebe ich das aus? Ne? Ich glaube, das ist etwas, wenn man schon so einen Moralkompass dran legt, dann ist immer die Frage, was mache ich denn mit dem Geld? Ne? Also mache ich das wie ich zum Beispiel, dass ich einfach schaue, dass ich meine Kosten decke, ne, dass jetzt zum Beispiel dieser Weiterbildungspodcast, dass der mir nicht mehr kostet, als er nachher bringt, ne? Weil es ja sowieso schon Zeit kostet und ja nicht nur meine Zeit, sondern auch die Zeit, die ich dann nicht mit den Kindern habe oder nicht mit der Familie habe oder nicht mit den Patienten verbringen kann oder nicht einfach wandern gehen kann. Das heißt, wenn ich mich entscheide, sozusagen meine Zeit dafür herzugeben, weil ich das gerne mache, dann kann ich auch noch schauen, was bekomme ich dafür zurück. Und das ist wichtig, dass man da dann nachher ganz differenziert auch für sich ist. Ist das egoistisch? Ist das egozentrisch? Ist das etwas, wo ich andere ausbeute? Nehme ich zu viel Geld für das? Was nehmen dann andere für das? Was finde ich, dass ich wert bin? Und da gibt es nachher auch kein richtig oder falsch. Ne? Ich will gar nicht diese Hochpreis-Coaching-Leute irgendwie schlecht darstellen oder andersrum, wenn Leute alles gratis machen, das schlecht darstellen. Das muss aber nachher zu einem selber passen. Und das vielleicht nochmal als Korrektur oder als Ergänzung von vorhin. Ne? Wenn derjenige entscheidet, alles gratis zu machen und damit glücklich ist, super. Ne? Wenn derjenige entscheidet, Hochpreis-Coaching zu machen und dann halt auch nur 2 Patienten im Jahr zu betreuen und damit glücklich ist, super. Wenn ich sage, ich mache meinen Podcast einfach so teuer, dass sie nur 2 Leute hören können, weil die sich nicht leisten können und ich bin damit glücklich, super. Also ne? Diese Bewertung dort rausnehmen, jeder darf machen, was er will und das ist dann kein persönlicher Affront gegen mich, ne? Also für was gebe ich Geld aus, auch für was benutze ich mein Geld nachher, ne? Kaufe ich mir wirklich 3 Ferraris und ein Privatjet und mach vielleicht noch, keine Ahnung, ne, gehen wir nicht zu viel aufs Klima ein, aber mach vielleicht noch irgendwelches Klimaschädliche oder kauf alles mit Plastik oder so, was sich schlecht recyceln lässt oder was auch immer, ne? Oder benutze ich das zum Beispiel, um meinen Garten noch schöner zu machen und zwei Bäume zu pflanzen oder was weiß ich, ne? Also für was gebe ich das nachher aus? Möchte ich das sozial investieren? Möchte ich das naturmäßig investieren? Möchte ich das in mich investieren? Möchte ich eine Weiterbildung dafür kaufen? Unterstütze Kollegen? Möchte ich das vielleicht spenden und gesellschaftliche Organisationen oder Tierorganisationen unterstützen? Die Homöopathie braucht an allen Ecken und Enden Geld für ihre Studien. Will ich das dort investieren? Also für was gebe ich nachher mein Geld aus? Und das ist unwichtig, dass ich das nicht aus Schuldgefühlen mache oder aus irgendwelchen Glaubenssätzen, sondern nachher aus dem, wie ich damit glücklich bin. Ich möchte ein Beispiel sagen, was vielleicht auch auf dieses Geben- und Nehmen-Thema nämlich nochmal gut eingeht. Ich habe nämlich das eine Zeit lang aktiv angeboten bei den Patienten, dass sie auch gern kostenlos kommen dürfen. Einfach weil es lief gut, oder es läuft immer noch gut, ne? Aber es lief gut zu der Zeit und ich hatte das Gefühl, ich will das endlich umsetzen, so dieses Gefühl, Gesundheit sollte nichts kosten. So. Und habe das aktiv angeboten und war so als Mitte 20 Homöopath recht erschüttert über das, was da so passiert ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt einige, die das hören, auch ein bisschen nicken und sich das vorstellen können oder mal in sich gehen, wie wäre das, wenn euer Homöopath euch jetzt die nächsten 2 Jahre gratis behandelt, ne? Und da werden wir wieder von Yippie, endlich, das denke ich schon lange, ne? Bis zum Gottes Willen, das kannst du noch nicht machen. Und werden wir sicher alles dabei haben, kann man wieder in sich schauen, warum ist das so und stimmt das für mich so. Aber ich war erstaunt, dass praktisch niemand das angenommen hat. Und wenn jemand mal das angenommen hat, er mit unglaublich viel Schuldgefühlen, schlechtem Gewissen. Und dann hat er mir trotzdem ständig Geschenke vorbeigebracht oder hatte dann Hemmungen anzurufen. Also dieses Geschenk nachher anzunehmen, obwohl es für mich super war. Ich habe gesagt, ja, ich mache es ja gern, ich würde es ja nicht anbieten, wenn es nicht so wäre. Aber das hat ein so starkes Ungleichgewicht erschaffen, dass ich am Anfang gar nicht verstanden habe. Ne? Weil Geben und Nehmen hat, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber Geben und Nehmen hat bei mir auch oft sowas Negatives gehabt. Ja, diese Geben und Nehmen und dann macht man so eine Liste, ich gebe dir das, dafür bekomme ich das, ne? Und du gibst mir das und dafür bekomme ich das. Ne? Aber auch in Beziehungen hört man das sehr oft, ja, er macht ja nie im Haushalt mit oder sie macht ja nie das oder er macht ja nie das. Also diese Gleichberechtigung, Gleichgewicht in den Beziehungen, das ist etwas, was ich nachher in der systemischen Therapie oder in Mann-Frau-Seminaren oder beim Robert Betz oder in vielen, vielen anderen Themen auch wieder gelernt habe, bis hin dazu ins Coaching, Hochpreis-Coaching, Webinare und all das Zeug, wo dann von Energieausgleich plötzlich die Rede war. Ich dachte, naja, so kann man es auch nennen, ne? Also Geld gegen Zeit ist nachher Energieausgleich, weil Geld ist im Kern ja auch nur Energie und so weiter. Also sehr, sehr ein interessanter Aspekt, wie ich finde, da nochmal zu spüren, dass die wenigsten Patienten, denen ich das angeboten habe, obwohl die es wirklich auch gebrauchen hätten können, also die wirklich kein Geld haben, sehr, sehr Mühe damit haben, das anzunehmen. Wir haben letztens wieder einen Fall gehabt, wo ich gesagt habe, ja, ich würde gern öfter kommen zu Ihnen, aber wir können es uns einfach nicht leisten. Sag ich, dann kommen Sie für die Hälfte, kommen Sie gratis, mir wurscht, Hauptsache Sie kommen, ne? Weil ich will ja Patienten behandeln. Also natürlich, ich brauche Geld, wer nicht auf dem Planeten, also vor allen Dingen in der Schweiz. Also das ist ja so als Ex-Deutscher für mich manchmal, wenn ich hier eine Pizza bestelle, ist das immer noch, wo ich denke, meine Fresse, also in Deutschland würde ich never ever 25 Euro für eine Pizza ausgeben. Gut, ne? Anderes Thema. Aber, und die Patientin gesagt hat, das kann ich nicht annehmen, dann hätte ich schlechtes Gewissen, dann kann ich mich nicht melden, dann kann ich die Termine auch nicht wahrnehmen. Ne, wo man dann vielleicht manchmal als Therapeut da sitzt und denkt, okay, also für Geld will sie nicht kommen, wenn ich ihr entgegenkomme, will sie auch nicht kommen. Und inzwischen habe ich das so gelöst, dass man dann schaut, können die Patienten in irgendeiner Form einen Gegenwert leisten, der für sie nachher stimmt. Sage ich oft, okay, dann machen wir es so. Dann schauen Sie, was Sie mir stattdessen statt Geld Gutes tun können. Wollen Sie, keine Ahnung, mich im Podcast unterstützen, beim Social Media unterstützen, irgendwas, ne? Und wir finden immer irgendwas, dann kommt da so eine seltsame Tauschgesellschaft vielleicht zustande, aber nachher stimmt es für die Patienten so und für mich sowieso gut. Also sehr interessant, was man da nachher machen kann, was man vielleicht auch in der eigenen Praxis, wenn ihr auch Ideen habt, ne? Wie ihr das löst bei euch. Ich weiß zum Beispiel, einige Praxen haben auch so ein Kontingent, ne, wo sie einfach sagen, okay, eine gewisse Anzahl von Patienten kann ich pro Monat kostenlos behandeln. Aber diese Geben und Nehmen, diese Gleichgewichtsthematik, das ist oft etwas, ne, wenn ihr dann zum Beispiel Beziehungskonflikte habt, werdet ihr merken, dass es dort immer wieder auch diese Geben und Nehmen-Thematik hinten dran gibt, die die Probleme macht, wo immer wieder auch diese Gleichgewicht, aber er hat so und ich habe so. Und das nachher auch immer mindestens, also vielleicht nicht immer um Geld, aber immer nachher auch um das Thema Wertigkeit gibt. Und ihr müsst mal sehen, wenn Beziehungen über lange Zeit einseitig sind vom Geld. Vor allem, wenn die nicht verheiratet sind oder wenn das Beziehungen sind, die noch keine Kinder haben und einer bezahlt immer mehr als der andere. Also wie schnell das auf beiden Seiten in Ungleichgewichte führt, ist enorm. Und deshalb die Arzneimittel, wieder den Link dazu, ne? Die Arzneimittel nachher auch unter dem Aspekt wieder kennenzulernen und sich bewusst zu machen, führt dann auch dazu, dass ich den Patient auch dort in seinem Kern verstehe. Und ich bin gespannt, wie ihr das seht, aber ich finde das Thema Geld, wie derjenige mit Geld umgeht und seine Einstellung zu Geld ist, dass das eben genauso intensiv und wichtig ist, wie zum Beispiel Sexualität von Menschen herauszufinden. Ne? Wir gehen jetzt ganz kurz durch, auch wenn wir in der Podcast-Folge schon ein bisschen fortgeschritten sind, eine halbe Stunde, aber das schaffen wir. Ganz kurz, wirklich mini, mini, mini auf die Miasmen ein, ne? Und reden am Schluss über Psora, weil das natürlich das Thema, das Miasma ist mit den meisten oder vielfältigsten Geldthemen, ne? Wir fangen mal mit der Syphilis an, die oft keinen Bezug hat zu Geld. Dort gibt es natürlich auch die ganze kriminelle Teil, ne? Aber einen hohen impulsiven kriminellen Teil, also irgendwie, ne? Die rauben dann eine Bank aus, vielleicht aus einem Impuls oder überfallen jemanden aus einem Impuls. Das Geld ist aber auch so schnell wieder weg. Ne? Das wird dann nicht irgendwie geplant, angelegt oder in Immobilien investiert oder so. Ne? Das sind keine Mafia-Organisationen oder Geldwäsche-Organisationen. Das sind impulsive kriminelle Sachen. Oder das sind einfach wirklich Leute, die dann das Geld einfach rausballern. Meist, wenn sie hochsyphilitisch sind, noch für Dinge, die sie kaputt machen. Ne? Drogen, die dann betteln und sobald sie genug zusammen haben, sich halt davon nicht wenigstens mal was zu essen kaufen, sondern direkt wieder Drogen zum Beispiel. Ne? Und da auch die in so eine Gleichgültigkeit verfallen gegenüber Zahlungen nach außen, Miete bezahlen, Freunden irgendwelches Geld zurückgeben, was sie ihm vielleicht mal ausgeliehen haben. Also da fehlt dann auch im Schluss alles, wenn es hochsyphilitisch ist. Ne? Beim Hochpsychotischen ist es grundsätzlich auch relativ leicht erklärt. Dort haben wir einfach eine große Fixation und Kontrolle, eine große Stau mit all dem Thema. Ne? Also das gibt so eine Art von sehr kalten Egoismus, ne? Die die Geld wirklich für sich einfach erhorten und meist, ehrlich gesagt, auch oft mit keinem Ziel. Ne? Wenn man die dann fragt, okay, auf was sparen sie denn das ganze Geld? Ja, falls man es mal braucht. Ne? Also dort geht es eigentlich, wenn man es wirklich runterbricht, ne? Psychose auch dort vielleicht noch ein bisschen vielfältiger, aber grundsätzlich geht es dort nur um die reine Sicherheit, was es mir gibt. Ne? Auch nicht, dass man, ja, ich spare es dann für die Enkel oder so. No. Ne? Es geht um Sicherheit, das geht um Kontrolle, das sind dann auch sehr kalte Entscheidungen, die mit Geld getroffen werden. Ne? Anstatt das in irgendwelche Projekte zu investieren, die vielleicht tatsächlich Geld brauchen, denke ich, das geht auch nicht, dieses Thema, weil ich investiere das nur, wenn ich hinterher mehr raus habe, als ich reingegeben habe. Ne? Das gar nicht. Sondern bei der Psychose geht es halt wirklich um den persönlichen Sicherheit und eventuell noch um den persönlichen der Familie, aber auch da kann Psychose unter Umständen sehr hart und kalt sein zum Partner und sagen, naja, wenn du Geld willst, musst du das selber verdienen. Ich bin ja nicht bin ja nicht die Wohlfahrt. Ne? Also da kann oft eine sehr, sehr starke, kontrollierte Kälte auch drin sein im Thema von der Psychose. Ne? Beim Tuberkularen haben wir auch wieder ganz verschiedene Dinge drin. Das ist ja der Mix aus Psora und Syphilis. Das heißt, während die destruktive Thematiken mit Geld drin, vor allen Dingen die geplante. Ne? Also da haben wir die ganzen geplant kriminellen Organisationen, da haben wir geplante Raubüberfälle, ne? Die klauen auch nicht irgendwelche Portemonnaies, ne? Sondern das sind dann groß angelegte Themen. Das sind aber auch das Wechselhafte vom Tuberkularen kann drin sein, ne? Die dann phasenhaft eigentlich Geld ausgeben und dann wieder über die Stränge schlagen. Das kann aber auch bis zu massiv unkontrolliert mit dem Geld, ne? Gar keinen Bezug zu dem, spüren das gar nicht, ist ihnen völlig egal. Aber geben das dann nicht aus für irgendwas primär Selbstzerstörerisches, sondern eben wechselhaft. Ne? Dann laden sie mal die Freunde auf irgendein Segelschiff ein, ballern da alles Geld raus. Und hinterher sind sie dann total deprimiert und unzufrieden, weil das ja gar niemand gedankt hat und so. Also da können wir noch eine Weile drüber reden. Tuberkulose hat wirklich ganz, ganz viele verschiedene Aspekte von dem. Ne? Sehr unzufrieden, egal wie viel Geld sie haben. Sie haben immer das Gefühl, sie brauchen noch mehr. Und Tuberkulose dann unter Umständen auch wirklich keine Skrupel. Ne? Während Psychose die Kälte hat, ich gebe es niemandem anderen, weil er soll selber für seinen Scheiß machen, ne? Ist Tuberkulose auch diese Skrupellosigkeit, ich nehme es auch dem anderen weg, ganz, ganz, also baut irgend so ein Betrugsthema auf. Ne? Ich stelle, keine Ahnung, iPhones auf wie heißt das da, Tutti oder eBay oder so und nehme das Geld, werde aber die Ware nie schicken. Ne? Und ändere dann immer den Namen, die E-Mail-Adresse und habe dann ein ganzes Business hinter und nehme da Leute aus, ganz bewusst, ne? Mit einem Plan dahinter. Ne? Bis hin zu dann eben diese ganz, sag ich mal, Richtung positive Psora, ne? Diese, ich weiß schon, ich sollte nicht immer alle einladen, aber ne? Ich weiß schon, ich müsste da ein bisschen sparsamer umgehen, aber ich habe so gern Pizza. Ne? Also bis dahin, dass es dann wirklich so eine systematische Phasenhaftigkeit wird, wo man konstant das Geld wirklich auch einfach rausballert und keine Grenzen dafür hat. Ne? Und da sieht man da, auf der einen Seite eckt man an der Syphilis an, auf der anderen Seite ist man schon hart im Psorischen. Und deshalb ist natürlich alle die vielseitigen Themen rund um Geld, also ne, der arme Heiler, der alles gratis machen will, bis hin zu dem, der wirklich auch egozentrisch ist, in seinem Leben wirklich nur darum geht, möglichst viel Geld zu sammeln, ist nachher durch die Polarität in der Psora auch alles abgedeckt. Das heißt, wir haben auch die Hauptthemen mit Geld in den Psora drin, ne? Außer jetzt die Sachen, die wir besprochen haben. Und da haben wir jetzt ja viel schon beleuchtet, da mache ich keine Beispiele mehr. Viel von dem, was wir vorhin erzählt haben, war psorisch. Nur nochmal die Überthemen, es geht immer um meins, ne? Alles ist meins, mein Geld. Ja, und damit mache ich auch etwas Schönes. Psora will immer da Geld für irgendwas benutzen. Ja, das kann auch sein, dass ich es für andere benutze. Das kann auch sein, dass ich es spare für andere. Es kann auch sein, dass ich damit etwas Gutes tue. Ja, aber Psora will immer ganz klar meins. Und darüber bestimme auch ich, was ich damit mache. Ne? Und immer gern mehr. Ne? Ich hätte gern mehr, meins. So. Aber auch Großzügigkeit ist in dem Psora drin, die Empfindlichkeit und das Mitgefühl für andere ist in dem Psora drin, auch dann so, ich sag mal, ein bisschen dumme Investitionen zu machen in irgendwelche Schneeballsysteme und Pyramidensysteme und wie alt das Zeug heißt, ist auch Psora. Oder man lockt die Psora mit, ja, und dann gibt es hier so viel Rendite und so weiter, ne? Die Tuberkularen mit irgendwelchen falschen Versprechungen locken dann die ganzen Psoriker, die geben all ihr Geld da rein, gesehen es nie wieder. Ne, und so weiter. Ne, also auch immer, Psora wird auch immer gekitzelt mit irgendwelchen hohen Renditen, Versprechungen oder leichtem Geld zu machen. Ne? Also auch, sag ich mal, das normale Geld um Geld spielen. Ne? Also jetzt nicht irgendwelche ne, echten Spielsüchte, die sind oft andere Miasmen, aber so diese, ich kaufe ab und zu mal das Lösli. Ne? So, das ist dann schon oft sehr psorisch. Ne? Und Psora kann auch grundsätzlich dann mit viel Geld gar nicht so gut umgehen. Das sind oft die Psychotiker, die es wirklich schaffen, da die gewinnen einmal im Lotto und sind für drei Generationen ausgesorgt. Bei der Psora ist es oft so, dass es denen dann auch zerrinnt. Vor allen Dingen der Hauptthema, wofür Psora Geld ausgibt, oder es sind zwei Hauptthemen. Das eine ist Lust, also alles, was Freude macht, Genuss, Spaß. Genau, das wären so die großen Überschriften. Oder das andere wäre nachher Prestige. Das ist auch ein großes Psora-Thema. Psychose kann das nur haben, wenn die Prestige-Sachen auf Sicherheit gehen. Dann ist es auch unter Umständen psychotisch. Aber in aller Fälle ist das hoch psorisch. Sehr gut. Vielleicht noch ein kleines Abschiedswort dazu. Ich habe das ja in den anderen Jasmin-Folgen schon mal erwähnt. Ne? Psora ist die gesündeste Art zum Kranksein. Also deshalb ist auch wichtig, wenn man einen psorischen Patienten hat mit dem Thema Geld, ne, und der einigermaßen in seiner Mitte ist, dass man ihn dort nicht bewertet oder rumschubst, weil die sind auch sehr beeinflussbar. Dass man als Therapeut dort immer wieder ihn ermuntert, seine eigene Entscheidung zu treffen und sich frei zu machen von dem, was angeblich andere so meinen über Geld. Auch was die eigenen Eltern so meinen über Geld. Ne, dass er immer wieder sich ermuntert, dort in seine Mitte zu kommen und auf sein Herz hört. Das hat mir in verschiedenen anderen Folgen nämlich auch. Je gesünder wir werden, desto liebevoller werden wir auch, aus meiner persönlichen Erfahrung. Mit Patienten dabei sagen, ich bin ruhiger, ich bin lockerer, ich nehme es leichter, ich bin selbstbewusster, ich habe ein höheres Selbstwertgefühl. Ne? Und sobald ich ein höheres Selbstwertgefühl habe, muss ich auch nicht mehr so viel kaufen, muss ich auch nicht mehr so viel besitzen, muss ich auch nicht mehr so viel fressen, ne? Brauche ich auch gar nicht mehr so viel Glacé, dann brauche ich nicht immer alles gratis. Ne? dann bin ich auch ein bisschen großzügiger vielleicht oder je nachdem ein bisschen weniger großzügig. Ne? Also wir haben nachher mit dem psorischer werden und nachher mit dem, wenn wir weiter gesünder werden auf der Psora, sehr viele Sachen, die am Schluss alle mit Geld psorisch bleiben, ne? Aber die auch auf der psorischen Ebene die gesündeste Ebene sind mit dem Thema Geld. So, das heißt, dort ist auch ganz wichtig dann am Schluss für sich selber, wenn ihr jetzt als Patienten zugehört habt, ne, für euch selber auch immer wieder diese Druck rausnehmen, Beurteilungen rausnehmen, auch die Beurteilungen von anderen rausnehmen, den Partner weniger beurteilen, die reichen Leute weniger beurteilen, die armen Leute, die es ja einfach mehr arbeiten müssten, weniger beurteilen, ne, sodass ich wieder mehr inneren Frieden habe. Und dann wird Geld mit der Zeit, und das ist sicher auch einigen, die zugehört haben und jetzt schon weg sind, aber vielleicht auch die mit dem Geldthema schon viel auch weiter sind oder viel abgeklärter sind oder viel auch schon andere Erfahrungen gemacht haben mit dem, die dann auch wirklich merken, dass Geld dann, je mehr ich Richtung Selbstwert gehe, je mehr ich Richtung Selbstliebe gehe, je mehr ich auch Richtung Gesundheit gehe, je weniger wichtig wird das nachher und je mehr ich im Leben fortschreite, desto weniger essentiell wird es auch, wenn ich auf der Psora fortschreite. Ne? So gesehen auch das als Patient im Blick behalten, ne? Ja, also das auch, aber als Therapeut auch, wenn ich einen hochpsychotischen Patienten habe mit einem hohen Sicherheitsbedürfnis, dann kann ich auch nach ein paar Sitzungen mal fragen, wie ist das inzwischen mit Geld? Und kann auch dort schauen, wie läuft mein Fall. Sehr gut, ich hoffe, die Folge hat euch ordentlich getriggert. Also ich hatte zwischendurch ordentlich heiß. Ne? Das ist einfach ein Thema, was alle Gemüter erregt. Also wer es bis hierhin geschafft hat, Chapeau. Ne? Da waren sicher der ein oder andere Trigger drin. Ja, wer bei der Folge nie wütend, traurig, ohnmächtig oder mir das Bedürfnis hatte zu widersprechen und bissige Kommentare zu schreiben, Chapeau. Sehr gut gemacht. Meine Anerkennung. Und natürlich freue ich mich aber trotzdem über eure ganzen wütenden Kommentare. Da machen wir gerade noch eine Folge, in der ich dann all die Kommentare vorlese, was ich alles falsch gesagt habe über Geld und warum ich ja das bin oder dies bin oder auch nicht bin. Und ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr noch da seid, danke euch fürs Zuhören und mit mir dieses Thema nah an Sex von der Intensität her ein bis zum Ende durchzusprechen und freue mich, wenn dir die Episode gefallen hat. Verabschiede schon mal alle aus dem Podcast und wünsche euch ganz, ganz einen schönen Tag noch und bis bald. Tschüss!